Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, heute, ihr habt es ja mitbekommen, ist der Sonntag Rogate, betet. Und da muss man doch fragen, ja, ist Beten eigentlich schwer? Wir sagen doch, Beten, das kann doch jeder. Und doch, wenn mal einer ein Gebet sprechen soll oder beten soll, dann kommt nichts. Wenn ich mal auf Hausbesuch bin bei Leuten, die jetzt nicht hier aus der Gemeinde sind, dann heißt es immer, Herr Pastor, Sie müssen beten, wir können das nicht. Vielleicht schon mal gehört. Aber selbst die Jünger Jesu sagten dem Herrn, Herr, lehre uns beten. Sie wussten nicht, wie sie mit dem Vater im Himmel reden sollten. Ja, ist denn Beten nicht einfach? Es heißt einmal, schüttet euer Herz vor ihm aus. Wir können doch auch unser Herz vor anderen Menschen ausschütten. Können wir das vor Gott auch tun? Gott sagen, was wir auf dem Herzen haben, ist doch eine einfache Sache, so könnte man denken. Aber wer mal angefangen hat zu beten, der wird bald merken, wie bete ich denn richtig? Und dann dürfen wir bitten und dann kommt sehr bald die Frage, ja, ist das eigentlich in Gottes Sinn, um was ich hier bitte? Und dann verstehen wir nachher, dass sogar der Apostel Paulus im Römerbrief sagt, wir wissen nicht, was wir beten sollen. Der Geist selbst vertritt uns. Und da hat uns Jesus jetzt ein Gebet gegeben, was für heute uns vorgegeben ist als Predigttext. Ich lese aus Lukas 11 die ersten 4 Verse. Wir haben den Text hier vorne an der Wand. Da heißt es, und es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, unser tägliches Brot gib uns Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden, und führe uns nicht in Versuchung. Wir kennen das Vater unser, wir beten es ja immer wieder. Und jetzt hat Jesus uns nicht dieses Gebet gegeben, weil er meint, wir müssten nun genau Wort für Wort dieses Gebet so sprechen wie so ein Mantra, sondern wir sollen in die einzelnen Bitten immer das hineinlegen, was wir gerade auf dem Herzen haben. Und so die Bitten mit eigenen Gedanken füllen. Martin Luther sagte mal, wenn er das Vaterunser für sich gebetet hat, dann hat er bei jeder Bitte erstmal eingehalten und dann zählt er auf, was alles so dazugehört. Und dann kommt er manchmal über die erste Bitte gar nicht hinaus. Also, es soll uns anleiten, um was wir bitten sollen und deshalb leide ich manchmal darunter, wenn das Vaterunser so schnell runtergeleiert wird. Man hat überhaupt keine Zeit, seine eigenen Bitten da hineinzulegen, sondern man überlegt, wie lautet jetzt der nächste Satz? Ja? Welche Bitte kommt als nächstes? Das hat sich im letzten Jahrhundert so eingebürgert, dass man das Vaterunser so schnell betet. Ja. Ich kannte das auch mal anders. Also nicht, dass ich schon im vorigen Jahrhundert gelebt hätte, aber es ist auch bei uns so geworden, dass man es so runterrattert. Wir wollen einmal uns nur ein paar Stationen aus diesem Gebet anschauen und ich möchte mit uns folgende Stationen betrachten. Es besteht ja aus der Anrede, aus 7 Bitten und aus einem Lobpreis am Schluss, der jetzt hier in Lukas weggelassen worden ist. nicht erwähnt worden ist. Aber wir wissen ja aus dem Vater unser, die Anrede, da heißt es unser Vater im Himmel. Haben Sie schon einmal darüber gestaunt, dass wir Gott Vater nennen dürfen? Das gibt's in keiner Religion, dieses persönliche Verhältnis zu Gott. Wir haben viele Gebete von David im Alten Testament, aber in keinem Gebet sagt David Vater zu Gott. Das hat erst Jesus gebracht. Aber um Vater sagen zu können, muss man erst den Geist seines Sohnes haben, Römer 8. Wenn wir den Geist Gottes haben, dann ist der Geist seines Sohnes Jesu und dann reden wir wie Jesus zu Gott, Vater. Und Jesus hat im Neuen Testament immer wie selbstverständlich von Gott als seinem Vater gesprochen, von Anfang bis Ende. Schon als 12-Jähriger im Tempel sagte er zu seinen Eltern, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und am Ende seines Lebens hat er noch gerufen, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und dann hat er auch zu uns gesprochen, dass Gott für uns Vater ist. Er sagt, euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft. Und so dürfen wir Gott Vater nennen. Und das ist ein großes Vorrecht und das beinhaltet ja ein ganz großes Vertrauensverhältnis. Vater-Kind, Mutter-Kind-Verhältnis. Wir müssen ja bei den Eltern zwei Namen nennen, Vater und Mutter. Das ist doch das schönste Vertrauensverhältnis. Manchmal zwar getrübt, aber da, wo es in Ordnung ist, da ist es eine wunderbare Einrichtung Gottes. Das Kind hat jederzeit Zugang zu den Eltern. Da werden Mama und Papa nicht sagen, komm, ich gebe dir einen Termin, komm nächste Woche Mittwoch. Das Kind hat immer Zugang. Jetzt gibt's aber ein Problem, jetzt gibt es Leute, die haben einen schlechten irdischen Vater. Und die denken jetzt, ja, wenn Gott so ist wie mein Vater, dann will ich ihn nicht. Und die haben es manchmal schwer, jetzt ein richtiges Vaterbild zu bekommen von Gott. Wenn sie dann an ihren eigenen Vater denken. Und da müssen wir dann sagen, nein, Gott ist der rechte Vater. Die Fehler, die mein Vater hat, die hat Gott nicht. Da muss man dann unterscheiden oder Menschen drüber hinweg helfen. So, was soll diese Anrede? Wir sollen, bevor wir beten, überlegen, zu wem beten wir denn da? Natürlich zu einem, der uns gerne hört, der sogar uns einlädt, kommt doch, der sogar traurig ist, wenn wir nicht beten. Zu solch einem Gott kommen wir und das soll uns dann Vertrauen schenken. Ich lese einmal, weil es immer dazu gehört, die Erklärung Luthers dazu aus dem Katechismus. Wir haben das ja ausführlich mal auf der Gemeindefreizeit behandelt, aber es gehört unbedingt mit hierzu. Luther fragt zu dieser Anrede, was ist das? Und er sagt, Gott will uns damit locken, dass wir glauben sollen, er sei unser rechter Vater und wir seine rechten Kinder, auf dass wir getrost und mit aller Zuversicht ihn bitten sollen, wie die lieben Kinder ihren Vater. Dein Name werde geheiligt. Diese erste Bitte wollen wir uns auch mal anschauen. Ja, dein Name, was bedeutet das, den Namen Gottes heiligen? Haben wir mal drüber nachgedacht? Der Name steht für die Person und der Name war Gott sehr wichtig und hat auch eine große Bedeutung für uns. Und darum trägt Jesus uns auf, dass wir auch diese Bitte sprechen, geheiligt werde dein Name. Was meint geheiligt? Wir könnten auch sagen, verherrlicht. Wenn wir das Vater unser uns hätten ausdenken sollen als Gebetsanleitung, wir hätten mit der vierten Bitte begonnen. Wir hätten vielleicht noch gesagt, Vater unser im Himmel, unser tägliches Brot gib uns heute. Wir hätten nicht an erste Stelle gesetzt, geheiligt werde dein Name, sondern wir hätten gleich angefangen mit unser täglich Brot, gib uns heute. Jesus lehrt uns, denkt doch im Gebet erstmal an Gottes Interessen. Denkt doch erstmal an das, was das Reich Gottes betrifft. Die ersten drei Bitten, guckt mal, fällt euch was auf? Hier fehlt jetzt dein Wille geschehe. Es beginnt alles mit dem Wort dein. Es dreht sich erstmal alles um Gott und sein Reich. Und wenn das geschieht, wenn Gottes Wille geschieht und wenn Gottes Interessen geschehen, dann ist das auch für uns das Beste. Also, wo Gott verherrlicht wird, da wird sein Name verherrlicht. Und es ist schlimm, wenn Gottes Name verunglimpft oder sogar gelästert wird. Und wir sollten auch, und das muss ich mir auch besonders ins Buch schreiben, den Namen Gottes und das Reich Gottes mit Witzen verschonen. Denn da sind wir schnell im Bereich, dass wir den Namen Gottes entehren. Ja. Ja. Heute in den Medien passiert das ja leider auch oft. Deutschland ist tief gesunken. Wenn jemand nicht glauben will, dann ist das seine Sache. Aber dann soll er den Glauben wenigstens in Ruhe lassen. Aber manche können es nicht lassen. Aber dahinter steckt ein anderer Geist. Das müssen wir wissen. Aber es gibt einen, der Gott immer verherrlicht hat. Und das war Jesus Christus. Er hat auch das für uns vollbracht. Er hat Gott verherrlicht durch seine Taten. Denn wenn Jesus eine Tat tat, dann sagte er, dann dankte er Gott. Ja, als er einmal die 5000 sättigen wollte, dann nahm er das Brot und dann schaute er zuerst auf zu Gott und dankte und teilte es dann aus. Das ist Gottes Gabe, die ich hier weitergebe. Und er sagte manchmal zu den Juden, wenn ihr mir nicht glaubt, dann glaubt doch den Werken, denn die Werke zeugen davon, dass der Vater mich gesandt hat. Er hat immer alles auf den Vater, den er hier anredet, geschoben. Und hat mit seinen Worten Gott verherrlicht. Luther sagt dazu, Gottes Name zwar an sich ist selbst schon heilig. Ja, warum sollen wir ihn dann nochmal heiligen. Gottes Name ist an sich selbst heilig, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Dass er bei uns in unserer Mitte geheiligt werde. Und wie geschieht das? Wo das Wort Gottes lauter und rein gelehret wird und wir auch heilig als die Kinder Gottes danach leben. Das hilft uns, lieber Vater im Himmel. Wer aber anders lehret und lebet, denn das Wort Gottes lehret, der entheiligt unter uns den Namen Gottes. Da behüte uns vor, lieber himmlischer Vater. Was hat das mit der Heiligung des Namens Gottes zu tun, wo das Wort Gottes lauter gelehrt wird? Ja, Gott hat uns doch Worte gegeben, ja, durch die wir Gott kennenlernen sollen und durch den wir den Weg zu Gott kennen sollen. Und wenn das klar gelehrt wird, dann kriegen wir ein klares, ein richtiges Gottesbild. Wenn die Worte Gottes treu weitergegeben werden, dann kann Gott sich darüber freuen. Jawohl, so habe ich es gesagt. Wenn es aber falsch wieder weitergegeben wird, dann muss Gott doch denken, das habe ich doch gar nicht gesagt. Habe ich nie gemeint. Ja, da wird mir etwas ganz Falsches vermittelt. Also, wo richtig von Gott gelehrt wird, da wird Gott verherrlicht. Und das hat Jesus getan. Wir versuchen es nach bestem Wissen und Gewissen. Aber Jesus hat immer richtig gelehrt. Und zwar, er hat gezeigt, Gott ist ein Gott, der Zorn hat über die Sünde, aber Gnade hat für den, der Buße tut. Heute wird gesagt, Gott ist der liebe Gott, der nimmt dich an, wie du bist. Ein Gott, der auch über die Sünde Zorn hat, wird heute verschwiegen. Dann wird Gott nicht verherrlicht, sondern sein Bild wird dadurch verfälscht. Ja? Aber wo beides gezeigt wird, wie Jesus es getan hat, da wird Gott verherrlicht. Dein Name werde geheiligt. Die zweite Bitte, dein Reich komme. Ja, was ist denn das Reich Gottes, was da kommen soll? Ein Reich ist doch immer da, wo irgendeiner herrscht. Früher, das wissen die Älteren unter uns noch, sagten wir Deutsches Reich. Ja? Da, wo Menschen auf Jesus, auf Gott hören, da ist Gottes Reich. Ja? Wo wir uns nach seinem Wort richten, da kann er regieren, da wird er anerkannt. Und wo er nicht regieren kann, was ist da? Die Bibel sagt, das Reich der Welt. Und mit dieser Bitte bitten wir, dein Reich komme, dass es auch bei uns anbrechen möge. Vor der Sintflut sagte Gott einmal, als er die Bosheit der Menschen sah, es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und als Jesus die Menschen sah, wie sie verschmachtet und verstreut waren, da heißt es, es jammerte ihn. Das ist Gottes Leid. Er trägt das Leid dieser Welt und deshalb sagt Jesus, betet doch, dass das Reich Gottes kommt. Dass in der ganzen Welt mal Christus anerkannt wird und dass er regieren kann und dann kommt der Friede. In Jesaja finden wir das mal als Ankündigung, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen, dann wird kein Volk mehr gegen das andere sich erheben und so weiter. Wir kennen die Worte, hat sich ja dann die Friedensbewegung auf die Fahnen geschrieben und völlig verkannt, worum es dabei geht. Ja. Betet darum, dass es kommt. Wir dürfen mitwirken. Es wird kommen, auch ohne dass wir beten, aber wir dürfen dabei mitwirken. Und jetzt dürfen wir aber auch sagen, es ist nicht bloß Zukunft, sondern das Reich Gottes hat ja schon begonnen. Da, wo Menschen schon glauben, da ist schon Reich Gottes angebrochen. Sie kennen Zachäus, den Jesus vom Baum runterholte, bei dem er dann einkehrte und dann stellte der sich vor Jesus hin und was sagt der? Herr, wo ich betrogen habe, gebe ich vielfältig zurück und die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und dann Jesus antwortet, was? Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Da hat Reich Gottes schon begonnen. Da hat sich ein Mensch der Herrschaft Jesu unterstellt, da ist Reich Gottes. Und wenn wir beten, bitten dein Reich komme, dann meinen wir auch das, dass das geschieht, dass Menschen sich der Herrschaft Jesu unterstellen. Und darum dürfen wir beten. Luther sagt wieder so schön, Gottes Reich kommt zwar wohl ohne unser Gebet von ihm selbst, aber wir bitten in diesem Gebet, dass es auch zu uns komme, dass es nicht an uns vorbeigehe. Und dann sollen wir natürlich auch wieder für andere beten. Herr, gib doch, dass Menschen in dein Reich hineinkommen, auch jetzt schon. Ich möchte auf die vierte Bitte eingehen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt fällt auf, jetzt geht es auch um unsere Bedürfnisse. Jetzt steht da unser, vorher immer dein. Jetzt kommen wir. Ja? Diese weiteren vier Bitten, die jetzt folgen, haben immer dieses Fürwort unser. Unser tägliches Brot, unsere Schuld, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns. Jetzt denken wir mal an das, was uns betrifft. Ja, man könnte jetzt hier vieles reinlesen, unser täglich Brot, aber was ist denn damit gemeint? Nur unser Brot? Nein, es ist alles gemeint, was wir zum Leben brauchen. Ja, es ist jetzt hier Brot genannt, weil Brot ist stellvertretend gemeint für alle unsere Bedürfnisse. Der Mensch kann theoretisch, wenn er nichts zu essen hat, vom Brot allein leben. Hätten wir nur Brot, wir könnten überleben und hätten alles, was wir zum Leben brauchen. Zum leiblichen Leben. Man könnte grundsätzlich von Getreide leben. Deshalb, Jesus sagt Brot und meint die ganze Nahrung. Ohne Nahrung können wir nicht leben und deshalb dürfen wir darum beten. Aber es gibt noch andere Dinge, ohne die wir auch nicht leben können. Wir brauchen Kleidung, ein Haus. Und deshalb sagt Luther, hat Luther das in der Erklärung ausgeweitet. Ich lese auch das nochmal. Was ist das? Gott gibt täglich Brot, wohl auch ohne unsere Bitte, allen bösen Menschen. Aber wir bitten in diesem Gebet, dass er es uns erkennen lasse und mit Danksagung empfangen unser täglich Brot. Und dann stellt er auch die Frage, was heißt denn täglich Brot? Und jetzt mal aufpassen, was da alles drin steckt. Alles, was zur Leibesnahrung und Notdurft gehört. Essen, Trinken, Kleider, Schuh, Haus, Hof, Acker, Vieh, Geld, Gut, fromm Gemahl, fromme Kinder, fromme Mitarbeiter, fromme und getreue Oberherren, gute Regierung, gut Wetter, Friede, Gesundheit, Zucht, Ehre, gute Freunde, getreue Nachbarn und desgleichen. All das nimmt Luther damit rein. Um all das bitten wir in dieser Bitte, wenn wir bitten, unser täglich Brot gib uns heute. Habt ihr mal für die Nachbarn gebetet? Was ist das für ein Segen, wenn man gut gesonnene Nachbarn hat? Und was kann das für ein Fluch sein, wenn da Krieg am Gartenzaun ist? Ja? Ja? Was Luther da alles zusammenträgt, von den Dingen, die wir so zum täglichen Leben nötig haben, angefangen von Kleidung bis hin zu Geld und Gut, ja, fromme Kinder, wie wichtig ist das, dass unsere Kinder auch den Glauben finden, ja. Und dann zeigt Jesus uns mit dieser Bitte, wir sollen da rechtzeitig für beten. Dann können wir gewiss sein, dass die Kinder auch zu Jesus finden. Wir sollen auch für frommes Gesinde beten. Gesinde hat ja heute keiner mehr, kaum noch jemand. Aber es gibt Mitarbeiter, Angestellte, Kollegen, die uns unterstellt sind. Für die dürfen wir beten. Und dann nennt Luther getreue Oberherren, gut Regiment. Also, wir klagen doch oft über die Regierung, was die da wieder gemacht haben. Ja? Und klagen über manche Gesetze. Da wird Jesus sagen, hast du mal dafür gebetet? Hast du mal gedankt? Ja. Gut Wetter wird genannt. Ja. Und so weiter. Zucht, Ehre, gute Freunde. Ja. Kürzlich erzählte mir noch jemand, was er für Ärger mit seinen Nachbarn hat, dem alles nicht passt, was er da macht. Und wie schön es ist, wenn man sich mit Nachbarn versteht, wenn man denen sogar den Schlüssel geben kann, wenn man mal in Urlaub fährt und so weiter. All das ist damit drin. Eine Bitte noch, die fünfte, ist jetzt nicht mehr so lang, aber die muss hier unbedingt mit rein. Die fünfte Bitte, vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben allen, die an uns schuldig werden. Es gibt Christen, Die beten das Vaterunser nicht. Die sagen, wir brauchen nicht um Vergebung der Schuld zu bitten. Vielleicht haben Sie das auch schon mal gehört, diese Meinung. Ja, warum brauchen Sie das nicht? Meinen die, die wären schon tadellos oder sündlos? Oder meinen Sie, die Sünde ist schon fürs ganze Leben im Voraus vergeben? Um was geht es hier? Wir haben gelernt, in dem, was wir betrachtet haben, die Hauptsache im christlichen Glauben ist die Vergebung der Sünden. Das, was zwischen Gott und uns steht, muss beseitigt werden, und das hat Jesus getan. Und wenn wir jetzt bitten, vergib uns unsere Schuld, da können wir gar nicht an alles denken. Ist auch nicht nötig. Ja. Aber dann beten wir um Vergebung grundsätzlich für alle Sünden, auch das, was wir nicht genannt haben. Aber hier meint Jesus jetzt die täglichen Sünden, die doch immer wieder vorkommen. Und wer meint, er sündigte nicht mehr, dem würde ich sagen, der betrügt sich selbst. So sagt es uns das Wort Gottes. Ja. Sie kennen die Fußwaschung Jesu. Erst wehrte Petrus ab, du mir die Füße waschen. Und dann sagt Jesus, wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil an mir. Und dann sagt Petrus, nein, dann nicht nur die Füße, dann auch die Hände und das Haupt. Dann wollte er gleich ins andere Extrem. Und dann sagt Jesus, nein, wer gewaschen ist, der ist ganz rein und der braucht nur noch die Füße gewaschen zu bekommen. Er meinte, die Jünger waren ja schon rein, sie hatten ja schon Vergebung der Sünden. Aber es ist so, wie wenn man sich gebadet hat und dann macht man einen Weg, damals barfuß oder in Sandalen, ohne Socken, auf staubigem Weg, dann werden die Füße wieder dreckig. Und so ist es, wir sind reingewaschen, Vergebung der Sünden haben wir, aber täglich sammelt sich doch wieder Schmutz an, Dreck an, alles Mögliche. Und das dürfen wir wieder vor Gott bringen, das ist hier gemeint. Wir fallen nicht aus der Gnade, weil wir mal wieder ein falsches Wort gesagt haben. Wir fallen nicht aus der Gnade, weil wir eine Sünde getan haben oder weil wir etwas unterlassen haben, was ich eigentlich hätte tun sollen. Wir fallen nicht aus der Gnade, aber wir betrügen ja Gott damit. Und wir sollen das nicht leicht nehmen. Wenn wir dann um Vergebung bitten, dann bekennen wir, und das meint ja, wir nehmen es nicht leicht. Wir wollen es nicht, ja, und suchen wieder die Vergebung. Dann ist das wieder bereinigt. Jetzt nochmal wichtig, Luthers Erklärung mal gucken. Was ist das? Vergib uns unsere Schuld. Wir bitten in diesem Gebet, dass der Vater im Himmel nicht ansehen wolle unsere Sünden und um derselben Willen solche Bitte nicht versagen. Denn wir sind der keines wert, dass wir bitten, haben es auch nicht verdient, sondern er wolle es uns alles aus Gnaden geben. Denn wir täglich viel sündigen und nichts als Strafe verdienen. So wollen wir zwar wiederum auch herzlich vergeben und wohltun denen, die sich an uns versündigen. Ja, und dann heißt es ja am Schluss, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Das meint doch, ich wende mich in dem Gebet an den Herrn, der auch hören kann, der die Macht hat, mich zu erhören. Ich bitte nicht Lieschen Müller oder Anton Hofreiter oder irgendeinen Pseudonamen, ja, sondern ich bitte einen lebendigen Gott, der die Macht hat, diese Bitten zu erhören. Ich möchte schließen mit einem Beispiel über eine Wirkungsgeschichte des Vaterunsers. Das hatte ich mal gelesen, vielleicht habe ich es auch schon mal vorgetragen. Ein Heidelberger Pfarrer, der hat es mal in einem Buch aufgeschrieben. Das war 1945, wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Front in Italien war zusammengebrochen und eine Gruppe von so 20 Lanzern fuhren in einem LKW nach Norden und versuchten noch die Alpen zu erreichen. In der Poebene, wurden sie in einem Dorf von Partisanen beschossen. Der Wagen stand still, sie mussten raus und mussten dann in einen nahegelegenen Hof geführt werden und da sollten sie sich an die Wand stellen. Und der Berichterstatter schreibt dann, es war ein Pfarrer in dieser Gruppe gewesen und der ging zu dem Anführer von den Partisanen und fragte, ob sie vorher noch ein Vater Unser beten dürfen. Ja, das hat er erlaubt. Und dann beteten sie dann noch das Vater Unser und dann sagt der Berichterstatter, ohne dass jemand was gesagt hätte, knieten sie sich dazu nieder. Und dann standen sie auf und stellten sich wieder an die Wand. Und der Pfarrer ging aber nochmal zu ihm hin und fragte, darf ich auch noch ein Gebet für Sie, die Italiener, beten, so wie Jesus es getan hätte? Dann hat er auch das erlaubt. Und dann betete er Padre Nostro, er konnte ein bisschen Italienisch. Und auf einmal beteten die anderen mit, die Partisanen. Waren ja meist Katholiken, kannten das, beteten das ja auch. Und bis zum Ende, und dann ging der Pfarrer zurück und stellte sich mit an die Wand. Und dann erzählt der Berichterstatter, dann sprachen die da ein paar Worte, die Partisanen, und man wartete, dass jetzt das Gewehr angelegt wird. Und dann kam der Befehl, Abmarsch. Dann wurden sie in das nächste Gefangenenlager gebracht. Nach dem Vater Unser konnten die nicht mehr schießen. Vergib uns unsere Schuld, da konnten sie nicht mehr schießen. Und dann sind sie später nach Hause gekommen und einer dieser Teilnehmer hat das dann so berichtet. Der Pfarrer hatte ja für sie noch gebetet und dann sind sie bewahrt geblieben davor, sie zu erschießen. Ja, das mal als Abschluss zu diesem wichtigen Anleitung zum Beten, die Jesus uns gegeben hat, das Vater Unser. Und ich hoffe, dass wir einige Anregungen mitnehmen konnten, wenn wir nächstes Mal das Vater Unser beten, was da alles drinsteckt und was wir da alles reinlegen können. Wir wollen beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns zeigst, was wir beten dürfen und wie wir beten dürfen. Und schenk doch, dass es uns in erster Linie um dich und dein Reich geht. Herr, dass wir uns im Gebet nicht immer um uns selber drehen, sondern dass es um dich und dein Reich geht und wir dann auch dir unsere Bitten nennen dürfen, die du gerne erhörst. Danke für all dein Versorgen. Danke, dass wir Vater zu dir sagen dürfen. Und wir bitten dich, Herr, schließ es uns immer wieder auf. Mach uns, lehr uns beten wie Kinder mit ihrem Vater. Segne uns dazu und halte uns bei dir und deinem Wort, dass dein Name geheiligt und geehrt wird, auch bei uns. Amen.